Wunderschönen guten Morgen euch. Es ist immer wieder schön, dass ihr da seid und es ist wichtig, glaube ich, auch, dass man es immer wieder hört, ganz persönlich. Es ist schön und wichtig und richtig, dass du da bist, dass du mit Gottesdienst feierst, dass du mithörst, mit da bist, mit Reich Gottes baust, Jesus die Ehre gibst dadurch. Bestimmt kennt ihr das auch. Manchmal habe ich so Phasen oder so Erlebnisse, wenn ich mich mit Jesus, mit seinem Wort beschäftige. Das nicht immer, aber so manchmal, da habe ich so eine heilige Betroffenheit. Und das meine ich nicht negativ, sondern ganz, ganz positiv. Manche Bibelstellen, die ich schon, weiß nicht wie oft gelesen habe, oft auch ganz bekannte Verse und ich lese die und schaue mir die neu an. Manchmal sind es nur drei Wörtchen und ich denke, wow, das ist nicht einfach nur ein Buch, das ich da in der Hand habe. Das sind nicht einfach nur Buchstaben aneinander gereiht, wie in all den anderen Büchern oder Lektüren, die du irgendwo findest, sondern es ist tatsächlich Wort Gottes. Es ist vom Heiligen Geist inspiriert. Er ist es, der das lebendig macht. Und dann kann ich mich dem manchmal gar nicht mehr erwehren. Ich spüre diese Heiligkeit von Gott. Und was für ein Vorrecht es ist, mit ihm Kontakt haben zu dürfen. Und ich kann nachvollziehen, wie es einem Johannes ging, als er da auf Patmos in der Verbannung war und auf einmal steht hinter ihm der auferstandene Jesus. Und als er sich umdreht, fällt er wie tot zu Boden. Andere Begebenheiten in der Bibel. Mose trifft auf Gott in diesem brennenden Dornbusch und er traut sich gar nicht hinzuschauen. Gideon, viele andere, die eine Begegnung haben mit Gott und erleben und spüren, was abspüren dürfen, was erleben dürfen, was es bedeutet, dem lebendigen Gott zu begegnen, ihr Leben. Ein Stück weit geht es mir heute Morgen auch so. Ich kann mich gar nicht erwehren, nicht wegen der Predigt. Es sind einfach manchmal besondere Momente irgendwie. Und ich freue mich drüber. Ich freue mich, dass Jesus hier ist, dass der Heilige Geist da ist, dass der dreieine Gott da ist. Und es sind viele Sonntage in so einem Jahr. Und jeder einzelne ist was Besonderes. Es gibt viele Zusammenkünfte von Christen, aber jeder Einzelne sollte für uns als Vorrecht einfach dastehen in unserem Alltag. Und so ist es auch immer wieder ein Vorrecht für mich, predigen zu dürfen, das Wort Gottes weitergeben zu dürfen. Und das an diesem Palmsonntag, wir haben heute Morgen schon gehört, es ist Palmsonntag. Und es gibt auch gute Traditionen in den Großkirchen, ihr Lieben. Das Problem ist dabei so manches Mal, dass diese Traditionen erstarrt sind an vielen Stellen und das Leben, das geistliche Leben daraus gewichen ist. Aber wenn wir es mit Leben immer wieder neu füllen, dann helfen uns solche Traditionen, helfen uns solche Feste im Kirchenjahr, einfach unser geistliches Leben auch frisch und aufrecht zu erhalten. Palmsonntag. Der sechste und letzte Sonntag in der Fastenzeit. Habt ihr gefastet? Ist auch etwas, wo ich erlebe in meinem persönlichen Leben, wenn ich das nicht immer wieder auf den Schirm mir hole, sind so Sachen, da wo eigentlich geistliche Kraft dahinter steckt, wo Jesus sagt, da liegt Verheißung auch drauf, das geht mir schnell mal verloren und ich muss es mir wieder erkämpfen fast, muss mich wieder neu auf dieses Land stellen, da gehört das Fasten auch dazu. Also es ist der sechste und letzte Sonntag in der Fastenzeit, der Palmsonntag, und er soll uns daran erinnern, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Der Name rührt ja auch daher, Wolfgang hat schon gesagt, die Leute haben Zweige abgerissen, eben auch Palmzweige von den Bäumen, haben ihre Kleidung und diese Zweige auf dem Weg vor Jesus hingelegt und er ist da drüber geritten mit dem Esel. und der Riesenjubel der Bevölkerung. Ja, sie schrien regelrecht, steht in der Bibel, Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und es muss ein Großteil der Jerusalemer Bevölkerung gewesen sein, die sich da auf den Weg gemacht hat, ihn in Empfang zu nehmen. Mit einem Hallo, mit einem Jubel. Aber was mir das immer wieder deutlich macht, wir wissen das jetzt, was gelaufen ist. Ja. Die Masse ist leider sehr leicht zu beeinflussen. Hier im Positiven haben sie sich gefreut, teils mit einer falschen Erwartungshaltung, wer Jesus ist und was er für sie machen soll. Und ein paar Tage später hat dieselbe Masse geschrien, kreuzige ihn. Ja? Und wie leicht sind wir Menschen beeinflussbar? Ist eine Masse beeinflussbar? Das ist auch, finde ich persönlich, so ein wenig der Haken an der Demokratie. Ich bin froh, dass ich in einer Demokratie hier in Deutschland leben darf. Sie ist nach der Deokratie wohl eins der besten Möglichkeiten, eine Gesellschaft irgendwo am Laufen zu halten und einigermaßen gerecht das zu gestalten. Das Idealbild ist eine Deokratie, wenn Gott vorne dran steht, wenn Gott sagen darf und regieren darf. Leider haben wir das nicht. Ja, aber so dürfen wir auch nicht vergessen, ihr Lieben, dass wir einen Gegenspieler haben, dass es einen Feind Gottes gibt, dass es den Teufel gibt, der hier immer wieder dabei ist, Massen, die Menschen zu beeinflussen, ins Negative hineinzuziehen, wegzuziehen von Gott. Das, was Gott, was Jesus machen möchte, was er bewirken möchte in den Menschen, in seiner Schöpfung, ins Gegenteil zu verkehren. Und Gott sei Dank ist Jesus gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, ihr Lieben. Halleluja. Palmsonntag. Wir gehen jetzt hinein in die Karwoche. Karwoche, auch ein Begriff, kommt aus dem Altdeutschen, Kara, Leid. Ja, und diese Woche war für Jesus, dann als er am Karfreitag da hineinging, in diese Passionszeit hineinging, war krass. Aber diese Karwoche und der Karfreitag, der kann uns helfen und soll uns helfen, das Erlösungswerk Jesu in uns wachzuhalten, ihr Lieben. Und wir haben nicht hoffentlich nur zu Ostern, zu Auferstehung das präsent, sondern das ganze Jahr über. Wir leben in der Auferstehung, Leute. Das ist unser Fundament. Aber lasst uns mal ein bisschen drüber reden, über den Karfreitag, über Golgatha. So ist diese Predigt ein Stück weit eine vorgelagerte Auferstehungspredigt. Aber wie gesagt, wir haben das ganze Jahr Auferstehung, Gott sei Dank. Lasst es euch ein bisschen vor Augen malen, was da geschehen ist. Dieses furchtbare, von den Römern erfundene Mordinstrument, das Kreuz, hängt hier. Wir Christen haben das als Symbol. Aber es war ein Mordinstrument, ihr Lieben, um Menschen aufs Grausamste hinzurichten. Und es war so schrecklich, dass die Römer gesagt haben, wenn bei uns einer was anstellt, ein Römer hängen wir da nicht hin, nur die anderen Völker. Ein Römer muss das nicht erdulden. Und an diesem Mordinstrument haben sie den Schöpfer Gott hingenagelt, haben sie Jesus hingenagelt. Und er blutete dort für uns. Der Schöpfer des Universums gab sein Leben als Preis für deine und für meine Schuld. Der Unschuldige für die Schuldigen. Wir sind alles Schuldige. Läuft kein Mensch auf dieser Erde herum, der nicht schuldig wäre vor Gott. Keiner, kein einziger. Und kurz bevor Jesus auf diesem Hügel, festgenagelt an dem Kreuz, starb, hat er ausgerufen. Das haben wir heute auch schon gesungen. Diese drei Worte, und die beschäftigen mich. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und dann gab er den Geist auf, verschied er. Man könnte auch sagen, es ist bezahlt. Alles ist beglichen, jede Schuld ist beglichen. Und ihr Lieben, wir benötigen einen, der für unsere Sünde und Schuld bezahlt. Einen, der es machen kann, der die Rechnung begleichen kann. Und unsere Gesellschaft, ja die ganze Welt lebt so, als gäbe es keinen Morgen. Oder? Als könnte man in die Kneipe gehen, ins Gasthaus gehen und eine Zeche dahin lädern, als gäbe es einen endlos großen Bierdeckel und irgendwer wird schon sich drum kümmern, oder? Und da schreiben wir drauf und schreiben drauf und schreiben drauf. Und dann gibt es alle möglichen Lügen, als müsste nichts bezahlt werden oder man könnte auf der anderen Seite nur irgendwas anderes aufwiegen, dass es dann ausgeglichen wird. Alles Lüge. Ja? Alles Lüge. Die Bibel sagt, ich wiederhole es nochmal, Römer 3, Vers 10, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Keiner, der fähig ist, diesen Deckel zu bezahlen. Ja? Denn dieser Deckel, diese Schuld, die jeder Mensch in seinem Leben hat, kann nur mit dem Tod bezahlt werden. Nur mit dem Tod. Und die Bibel sagt, es musste einer sterben, der ganz ohne Sünde ist. Nur so einer kann diese Schuld bezahlen. Nur wenn einer da ist, der stirbt als Mensch und hat keine Sünde in sein Leben, das reicht aus. Und da wurde keiner gefunden auf der Erde, nicht einer. Die Bibel sagt das auch. Sie sagt, dass der Sünde soll, also dass diese Bezahlung der Tod ist. In Römer 6 steht das, Vers 23, die Gabe Gottes aber, sagt er. Also der bezahlt, das ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Da ist einer gekommen, der bezahlt hat. Und wer sagen kann, ich gehöre zu Jesus, er ist mein Herr, mein Erlöser. Ich glaube felsenfest daran, dass durch das vergossene Blut Jesu meine Sünde komplett abgewaschen wurde. Wer das sagen kann, wer das glauben kann, derjenige und nur derjenige ist frei von der Knechtschaft der Sünde, von dem, was sie einfordert. Dieser Mensch ist mit allen Rechten und Pflichten ein Kind Gottes geworden. Und ich hoffe, dass jeder, der hier sitzt, felsenfest auftreten kann und sagen kann, yes, bei mir ist das so. Bei mir ist das so. Jesus ist mein Herr. Er ist mein König. Er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Mein König, mein Herr. Wenn du weißt, dass deine Zukunft im Himmel ist, im Himmel sein wird, da, wo deine wahre Heimat ist, du bist ein Himmelsbürger, wenn du zu Jesus gehörst. Nur ein Pilger hier. Das ist nur eine Durchgangsstation. 70, 80 Jahre, vielleicht ein bisschen mehr. Manchmal weniger. Aber dann geht's los. Das Beste kommt noch, Leute. Ja? Ich wiederhole es immer wieder mal, wenn ich predigen darf. Das Beste für uns Christen kommt erst noch. Das Leben hier auf dieser Erde, so schön wie es manchmal ist. Aber schaut mal wieder in dem Buch Prediger hinein. Der bringt es so knackig manchmal auf den Punkt. Ja. Es ist letztendlich mit viel Arbeit und Mühe verbunden. Ist es doch so. Ja? Mit vielen Herausforderungen. Und all das Leid, all das Schmerz, all die Tränen, all die Ungerechtigkeit, all das, was uns hier so Schwierigkeiten macht, Krankheit, dieser Körper, der nicht für die Ewigkeit gemacht ist, der angreifbar ist für so viele Widrigkeiten. All das hört dann auf. Deswegen, wir brauchen eine Erwartungshaltung, vielleicht ganz neu, eine Naherwartungshaltung von Jesus. Wir brauchen dieses Maranatha in unserem Herzen. Herr, komme bald. Oder? Wie lange wollen wir es denn hier noch aushalten? Jesus, bitte komm bald und mach dem hier, so schön wie es manchmal ist, ein Ende. Denn das Schönste, das, was dem hier, das, was im Himmel auf uns wartet, hier ist nichts Vergleichbares. Auch nur ansatzweise nichts Vergleichbares, Leute. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, was wir uns nicht ausmalen könnten, auch mit der stärksten Fantasie, Das hält Gott für die bereit, die ihn lieben und nach seinem Ratschluss da berufen sind, Leute. Und warum ist das alles möglich? Warum sind all die Verheißungen, warum ist auf all die Verheißungen, die du in der Bibel findest, auf all diese wunderbaren Zusagen, warum ist das alles möglich? Ihr Lieben, weil das Grab leer ist. Weil Jesus auferstanden ist, Leute. Weil er den Tod besiegt hat und in alle Ewigkeit lebt. Und damit komme ich zu diesem wunderbaren Thema Auferstehung ein wenig näher. Warum ist die Auferstehung so grundlegend wichtig für uns? Warum darf die niemals irgendwo in Frage gestellt werden? Im Wort Gottes steht im 1. Korinther 15, Abvers 13, da waren Christen in Korinth, die das auch in Frage gestellt haben mit der Auferstehung. Und denen schreibt Paulus, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Die Grundlage unseres Glaubens ist der auferstandene Jesus Christus. Du könntest keine Beziehung mit ihm leben, du könntest nicht mit ihm reden. Wäre alles hohl und leer. Wir hätten vielleicht eine schöne Veranstaltung hier, hätten gerade ein bisschen schöne Musik gehört. Aber es wäre klüger gewesen, zu Hause zu bleiben, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Dann könnten wir mit dem Prediger sagen, lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Mit Recht könnte man mir dann vorwerfen, ich sei ein Lügner und kein Zeuge Gottes. Denn wir behaupten, ich behaupte, Gott hat Christus auferweckt. Das könnte ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Die Auferstehung Jesu ist in der Antike das bestbelegteste Ereignis. Habt ihr das gewusst? Es gibt so viele Schriften drüber. Zeitzeugen, die ganz nah dran waren. Nirgends ist irgendwas so gut belegt wie die Auferstehung Jesu. Wisst ihr, wenn das nicht Fakt wäre, wenn wir nicht dem Auferstandenen dienen würden, wenn Jesus nicht leben würde in alle Ewigkeit, dann müssten wir die Bibel in den Mülleimer der Weltgeschichte schmeißen. Dann wäre Jesus nicht das Ja und Amen auf jede Verheißung. Aber Gott sei Dank und Halleluja, Jesus Christus ist auferstanden. Ich reite auf dieser Basic noch ein wenig herum. Ich möchte es euch am liebsten in eure Herzen eingravieren. Als unverbrüchliche Wahrheit, auf der du stehst, auch wenn es mal schwierige Herausforderungen im Leben gibt. Jesus ist der erste Mensch, der den Tod überwand und somit besiegte. Deswegen steht im Wort Gottes, Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist er denn noch? Jesus hat dich besiegt. Über Siege habe ich etwas nachgedacht. Wir Menschen haben schon gewaltige Siege errungen. Im Sport, in der Politik, in der Wissenschaft, in der Medizin. Manchmal auch im ganz Kleinen erringen wir Siege. Für mich ist es manchmal schon ein Sieg, wenn ich den Tag so geschafft habe, oder? Hinter mich gebracht habe, meinem Alltag geschafft habe. Und abends sagen kann, okay, ist eigentlich ganz gut gelaufen. Ist auch ein Sieg. Ja, dürfen wir nicht gering schätzen. Aber wir haben auch noch ganz andere Siege errungen. Es gibt Menschen, die haben die höchsten Berge der Erde bestiegen. 7 so ganz große gibt es, 7 Summits, glaube ich, gibt es da so eine Challenge. Und das haben manche schon geschafft, haben alle diese hohen Berge besiegt, sage ich mal. Wir sind in die Tiefen der Meere hinabgetaucht. haben die Technik dazu erfunden. Wir transplantieren Herzen und andere Organe. Dem Erfindungsreichtum des Menschen ist fast keine Grenze gesetzt, würde ich sagen. Wir waren sogar auf dem Mond. Stellt euch mal vor, was das bedeutet. Aber es gibt auch Negativsiege von riesigem Ausmaß auf dieser Welt. Hier in Deutschland, 1933, hat der Nationalsozialismus einen großen Sieg davongetragen. Und dieser Sieg hat unsagbares Leid verursacht, ihr Lieben. Millionen von Menschen sind gestorben. Das jüdische Volk Israel hat grausam gelitten durch diesen Sieg. Charles Darwin hat mit der Erfindung der Evolutionstheorie einen großen Negativsieg davongetragen. Ihr Lieben, dieser Sieg hält bis heute Millionen von Menschen davon ab, dem Schöpfergott zu vertrauen. Bis heute. Diese Evolutionstheorie hält Menschen davon ab, dem Wort Gottes zu glauben. Das war ein Negativsieg, ein gewaltiger, der ist in die Wissenschaft hinein eingezogen, steht in den Schulbüchern drin, überall. Wir haben Bomben gebaut, mit denen man mehrfach diese Erde zerstören kann. Wir bekriegen uns im Kleinen, in der Familie. Wir töten Kinder im Mutterleib. Der Januar 24 war noch nicht richtig rum und wir haben 8000 Kinder getötet. Wenn das Jahr vorbei ist, sind es über 100.000. Es wird bezeichnet als Sieg in der Wissenschaft, als Freiheit, als Sieg der Freiheit, Selbstbestimmung der Frau. Wenn ihr ins Fernsehen schaut oder sonst irgendwo in den Medien, sehen wir, dass diese Welt gekennzeichnet ist von Streit, von Hass, von Kriegen. Und wir hören nicht auf, dabei erfinderisch zu sein. Siege gibt es unzählige, aber der wichtigste und alles entscheidende Sieg wurde auf einem Hügel gleich außerhalb von Jerusalem vor gut 2000 Jahren errungen, Leute. Das ist der Sieg, der alle Siege bei Weitem überschattet. Dort ist der Dreh- und Angelpunkt der Menschheitsgeschichte. Auf diesem Kreuz auf Golgatha, da wurde der größte Sieg der Menschheitsgeschichte errungen. Dort hat Jesus Christus die Tür zum Vater, die Tür zum Himmel aufgestoßen. Halleluja. Was keiner für möglich gehalten hatte. Der Teufel dachte, er hat ihn jetzt besiegt. Ja? Und Jesus hat durch die Auferstehung den Tod, den Teufel besiegt und hat die Tür aufgemacht in den Himmel, hat es möglich gemacht, dass Menschen vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts, ins Reich des Sohnes Jesus Christus versetzt werden können, wenn sie ihm glauben. Halleluja. Halleluja. Warum Auferstehung, ihr Lieben? Ohne die Auferstehung wären wir alle verlorene Leute. Wir wären alles verlorene Leute. Das hat fundamentale Auswirkungen auf unser Glaubensleben. Jesus ist die Garantie dafür, dass das alles wahr ist, dass das alles stimmig ist. Er garantiert die Erfüllung dessen, was er sagt. Das ist ganz wichtig. Und er steckt seine Ziele mit denen, die ihm folgen, ziemlich hoch. Jetzt wird es persönlich. Darf ich etwas persönlich werden heute Morgen? Mit jedem Kind Gottes verfolgt Jesus einen Plan. Er hat mit dir einen Plan. Kannst du dir das mal zusagen? Jesus hat einen Plan mit mir, mit meinem Leben. Und dieser Plan beinhaltet grundlegende Veränderungen für dich. Grundlegende. Das Evangelium sagt aus, dass jeder kommen darf, wie er ist. Und das ist absolut wahr. Jeder Mensch, egal welche Herkunft, egal was er angestellt hat, egal wie jung oder alt, wie klug oder nicht so gebildet er ist, spielt überhaupt keine Rolle. Jeder darf kommen und darf sich seine Sünde und Schuld vergeben lassen, darf sich vor dem Kreuz hinknien und darf sagen, Jesus, bitte vergib mir. Und es wird ihm alle Schuld genommen und er darf Himmelsbürger werden, darf die Ewigkeit mit Gott genießen. Das ist wahr. Aber genauso wahr ist es auch, dass Gott sich wünscht, dass keiner so bleibt, wie er gekommen ist. Er wünscht sich Veränderung in unser Leben, ganzheitlich. Die Bibel sagt, und es ist vielleicht eine der wichtigsten Wünsche oder eines, was am wichtigsten im Gottes Willen ist, dass jeder Christ so werden soll wie Christus. Du sollst in allem, was dich ausmacht, in deinem Wesen, sprich deinem Charakter, in deinem Denken, in deinem Reden, in deinem Handeln, immer mehr dem Vorbild Jesu gleich werden. Immer mehr. Und da spielt es auch keine Rolle, wie alt du bist, wo du herkommst oder du denkst, na, ich habe eh bloß noch ein paar Jährchen, was soll ich mich jetzt noch da hineinbegeben? Spielt überhaupt keine Rolle. Der Plan für dein Leben beinhaltet, dass du Jesus gleich werden sollst. Solange du hier schnaufst, solltest du dich in diesen Prozess begeben. Die Bibel nennt das Heiligung. Nennt das einen Veränderungsprozess in das Bild Jesu. Und sie geht sogar so weit und sagt, wer sich aus diesem Prozess herauszieht, begibt sich auf ganz dünnem Eis. Denn ohne diesen Prozess der Heiligung kannst du das Heil verlieren. Und es gibt so wunderbare Zusagen in die Richtung, warum will das Gott überhaupt? Vor kurzem hat unser Jochen gepredigt, unser Jochen Ross, über Botschafter an Christi Stadt sein. Das, ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum Jesus das will. Dass wir Jesus immer besser widerspiegeln. Ich lese euch gleich eine Bibelstelle dazu vor. Wenn die Menschen uns begegnen, wenn sie Zeit mit uns verbringen, wenn sie uns hören, wenn sie uns erleben, sollten sie ein Stück weit Jesus erleben. Sollten sie ihn hören, sollten sie seine Liebe abspüren, seine Freundlichkeit. All das, was Jesus ausmacht, sollten sie, das muss nicht in Perfektion, keiner kriegt das in Perfektion hin. Ja, aber das Bestreben muss in unserem Leben sein, das immer besser hinkriegen zu wollen. Das muss da sein, sagt die Bibel. Dazu sind wir alle berufen. 2. Korinther 3, Abvers 18. Da steckt ein wunderbares Zusage und Geheimnis drin. Da steht, wir alle Christen, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht. Und das ist auch ganz wichtig. Warum steht hier, ich habe mir gedacht, warum steht hier mit unverhülltem Gesicht? Da steht, sollst keine Masken aufsetzen, wenn du zu Gott kommst. Du kannst so sein, wie du bist. Ja? Verstell dich nicht. Er weiß sowieso um jede Falte, um jeden Pickel, um jede Charakterdeformierung, um alles, was noch nicht passt. Er weiß es. Streng dich doch nicht an. Sei so, wie du bist, vor deinem Gott. Mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist so genial. Wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, wirklich intensiv, wenn man sagt doch immer, die Bibel sagt es auch, sag mir, mit wem du zusammen bist und ich sag dir, wer du bist. Und das meint sie genau hier. Wenn du mit Jesus zusammen bist, wirst du immer mehr so wie er. Das kann gar nicht ausbleiben. Das geht gar nicht anders. Und Gott gibt noch sein göttliches Momentum da hinein. Er sagt, der Herr verändert uns durch seinen Geist. Währenddessen wir mit Jesus connecten, mit ihm reden, von ihm unseren Alltag beeinflussen lassen, mit ihm das absprechen, wie so unser Alltag läuft und was er sich wünscht, was sein Wunsch ist, wie das gestaltet werden soll. Währenddessen verändert der Heilige Geist unser Denken, unsere Herzen, unsere Emotionen. Er hilft uns dabei, unser Reden zu kontrollieren, ja, und nicht erst die Worte wieder einfangen zu müssen. Sondern wir dürfen beten, Herr, stell einen Wächter an meinen Mund. Hilf mir, dass der Mist gar nicht erst rauskommt. Der Herr verändert uns durch seinen Geist. Und dann kommt's, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und das ist hier zu schwach übersetzt. Dieses ähnlich, das griechische Wort meint hier gleich. Ja, wir dürfen, und das, da brauchst du keine falsche Demut an, oder überhaupt Demut an den Tag zu legen. Du sollst Jesus gleich werden. Du darfst so werden wie Jesus. Halleluja. Bin noch nicht fertig. Römer 8. Wen Gott nämlich auserwählt hat, bist du auserwählt von Gott? Gehörst du zu ihm? Halleluja. Und dann steht, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Gott wünscht sich, der Vater wünscht sich eine riesige Familie. Eine große Familie. Eine große Familie von Menschen, die wie sein Sohn Jesus ist. Eine große Repräsentation auf dieser Erde. Viele, viele Botschafter an Christi Stadt. Leute, Halleluja. Und wir beten hoffentlich noch. Betest du noch manchmal das Vaterunser? Das können wir alle auswendig, glaube ich. Haben wir irgendwo, das ist auch so was Gutes. Ich komme aus einem katholischen Background, aber da bin ich dankbar. Das habe ich dort gelernt. Das steckt in mir drin, das kann ich einfach runter. Babbeln, wenn es nötig ist, ist nicht gut, aber das steckt, das ist irgendwie in mir hineingelegt worden. Ich glaube, das haben die Großkirchen gut gemacht, wenn es so noch gelaufen ist. Religionsunterricht, da haben wir das gelernt. Mussten wir auswendig lernen, bin ich dankbar heute dafür. Ja? Und da beten wir, dass was geschehen soll, was soll sich durchsetzen? Sein Wille! Nicht unserer, nicht meiner, nicht deiner. Sein Wille soll geschehen und sein Wille ist, dass wir seinem Sohn Jesus gleich werden. Und da haben wir was dazu beizutragen. Je mehr ich mich mit Jesus beschäftige, desto mehr werde ich wie er. Je mehr ich auf Jesus schaue, desto mehr lerne ich von ihm. Desto mehr kann der Heilige Geist in diesen Phasen, in dieser Zeit an mir wirken. Kann mein Herz verändern. Ich merke immer wieder in seelsorgerlichen Gesprächen und auch im persönlichen, der Wunsch ist immer da, dass man den anderen so machen möchte, wie er für mich passt, oder? Und manchmal denke ich bei mir auch, Mensch, da möchte man es regelrecht, die Freundlichkeit und sonst irgendwas, wo man ja weiß, wie man sein soll, rauspressen, aber es geht nicht. Ja, wir kriegen das nicht hin. Aber wenn der Heilige Geist das wirkt an dir, wenn er das in meinem Herzen verändern kann, auf einmal merke ich, das fällt mir leicht. Dem anderen, wo ich vielleicht im Vorfeld das nicht hingekriegt habe, in Liebe, in Freundlichkeit, in Geduld zu begegnen, auf einmal im Gehen wird das besser. Ihr Lieben, wenn der Heilige Geist sein Werk tut, dann ist alles möglich. Halleluja. Lasst euch in euren Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Wir brauchen das. Wir brauchen ein erneuertes, ein göttliches, ein biblisches Denken, ihr Lieben. Und das ist oft nicht logisch, ist oft nicht konform mit dem, was in der Welt propagiert wird. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Die Bibel hat so wunderbare Bilder. Reißt die alten, stinkigen Klamotten runter Reiß die alten Gedankenmuster runter, dieses Bild benutzt die Bibel. Zieh das aus und zieh die Bibel an, ihr Denken. Indem du es liest, indem du dir das um deine Herzenstafel darum hängst, so viele Bilder, die die Bibel gebraucht. Ja, lese mal Psalm 119, der ist super lang, aber der hat so viele Weisheiten drin. Das Wort Gottes ist süßer wie Honig, ist wie ein Schatz. Ja. Es hat sogar Kraft, Heilung zu bringen für den Körper. Er sandte sein Wort und heilte sie. Halleluja. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Und da kommt wieder, jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Ist das dein Wunsch, so zu leben, wie es Jesus gefällt? Das muss ich mir zu eigen machen. Weil wenn ich das nicht habe, dann lebe ich halt so, wie es mir gefällt. Oder wenn du jemand bist, der stark mit Menschenfurcht oder Menschengefälligkeit zu tun hat, dann lebst du halt so, wie den Menschen das in dein Umfeld gefällt. Dann redest du nach dem, wie es denen gefällt. Oder reden und denken und handeln wir so, wie es Jesus gefällt. Das macht einen Unterschied in der Welt. Kommt nicht überall immer gleich gut an. Aber die Wahrheit macht frei, ihr Lieben. Und dann noch Galater 5, Vers 13. Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit. Und jetzt hört mal. Freie Christen, haben wir vorhin gehört, hat der Wolfgang eingangs gesagt. Das wird ja so manches Mal falsch verstanden an der einen oder anderen Stelle. Und hier steht, was freie Christen meint. Wir sind berufen, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, unseren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Dazu sind wir befreit. Halleluja. Begeistert euch das? Oder wollt ihr lieber befreit sein, euch zu dienen, dass es euch gut geht? Hat Gott auch auf dem Schirm. Aber er sagt, geben macht glücklicher wie nehmen. Ja? Geben macht glücklicher wie nehmen. Dazu brauchen wir, zu dieser Veränderung, ihr Lieben, brauchen wir die Auferstehungskraft. Dieselbe Kraft, denselben Heiligen Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Ohne ihn ist das Scheitern vorprogrammiert. Jesus hat mal gesagt in Matthäus 9, alles ist möglich dem, der glaubt. Im Kontext ging es da um eine Dämonenaustreibung, hatten die Jünger nicht hingekriegt. Ja. Aber er sagt, wenn du glauben kannst, wenn du an mich glauben kannst, dann ist alles möglich. Was ist alles möglich? Alles, was seinem Willen entspricht. So manches Mal scheitern wir hier, weil wir unseren mit seinem Willen verwechseln vielleicht. Oder der Zeitpunkt nicht passt, die Art und Weise nicht stimmig ist. Das macht auch nichts, wenn das mal daneben geht, wenn das mal schief läuft. Aber wir sollten in allem immer näher an Jesus ran und von ihm lernen. Alles, was dein Gott will, jegliche Veränderung, die er sich in deinem Leben, in deinem Charakter wünscht, ist durch diesen Glauben an den lebendigen Gott, durch seine Auferstehungskraft möglich. Du darfst nicht so bleiben, wie du bist. Du hast überhaupt nicht die Option. Du hast dich dazu entschieden, wenn Jesus dein Herr ist, hast du ihm das Go gegeben, in deinem Leben Veränderung zu bewirken. Hast du ihm gegeben. Er ist doch unser Herr. Er ist doch unser König. Ja? Und oft, ganz, ganz oft, macht Jesus das durch Prozesse hindurch. Aber machbare Prozesse mit seiner Hilfe, ihr Lieben. Da führt er uns dann hindurch. Und wenn wir an seiner Hand bleiben kommen wir auch hindurch. Siegreich hindurch, ihr Lieben. Siegreich. So, ich bin am Ende. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen einen Punkt setzen will noch. Er will uns die Möglichkeit geben, zu sehen, wo wir da in diesen Prozessen, wo wir in diesem Veränderungsweg, in diesem Heiligungsprozess gerade stehen. Und er will dir aufzeigen, was der nächste Schritt ist für dich. Ist für mich bestimmt ein anderer als für dich. Und für dich wieder ein anderer als für deinen Nachbarn. Für dein Kind ein anderer als für die Mama. Oder andersherum. Aber es gibt für jeden einen Ist-Zustand, da bin ich jetzt. Da bin ich dankbar dafür, ich bin nicht mehr dort, wo ich gestartet bin mit Jesus. Das kann man auch immer wieder mal feiern. Danke, dass ich schon Veränderung erlebt habe. Danke, dass ich schon manches gelernt habe. Danke, dass ich schon so manches erfahren habe, dass ich schon in manchen Punkten dir gleich bin, Jesus, dir ähnlich geworden bin. Vielleicht habe ich auch schon wieder was verloren an einem gewissen Punkt und muss dieses Land neu wieder für mich in Besitz nehmen. Aber danke, ich darf mit dir unterwegs sein. Habe schon manchen Sieg mit dir errungen. Aber es gibt noch ganz viel Potenzial, ganz viel Luft für weitere Veränderungen in Richtung Jesus. Ich glaube, das will der Heilige Geist heute jeden von uns hier heute Morgen zeigen und eine Dankbarkeit in dir bewegen. Das hat mich heute früh auch beschäftigt noch, dankbar zu sein und sich zu freuen und fröhlich zu sein. Die Bibel sagt ja manchmal, dass dies der Tag ist, dass heute ein Tag ist, den hat Gott gemacht, den hat unser Herr gemacht. Und er fordert uns auf, dass wir uns freuen und dass wir fröhlich sind. An ihm und auch an dem, was er schon gemacht hat. Und da gibt es schon ganz, ganz viel, wie gesagt. Dankbar, das ist das eine an der Stelle. Aber eben auch da nicht stehen zu bleiben, selbstzufrieden vielleicht, sondern zu sagen, Herr, super, das haben wir schon gut hingekriegt, alle zwei. Was ist denn jetzt dran? Was ist denn der nächste Step? Was ist denn der nächste Schritt, den ich mit dir gehen soll? Was soll ich denn lernen? Wo braucht denn mein Denken jetzt als nächstes eine Veränderung? Wo muss ich lernen, aufzuhören, so einen Quatsch zu reden vielleicht, so einen Blödsinn, so was Ungutes, so was, was mir den Segen raubt oder andere verletzt? Ja? Wo sind denn meine Handlungen nicht korrekt? Wo ist denn da was? Wo ist denn da ein Bereich in meinem Leben, Herr, wo du jetzt sagst, jetzt gehen wir den an? Was ist der nächste Schritt für mich? Das wird er dir zeigen. Heute Morgen noch. Einen Fehler habe ich gemacht, einen kleinen nur. Ich habe eine Checkliste erstellt und die im falschen Dateiformat. So, dass unsere Technik die heute nicht zeigen kann. Aber wir haben Gott sei Dank einen Drucker im Gemeindebüro unten stehen und so habe ich euch die Checkliste rausgedruckt. Und wen das heute Morgen angesprochen hat, wen das betrifft, der darf sich dann, ich lege die vorne hin, diese Checkliste mal mitnehmen. Diese Checkliste ist aus Galater 5 heraus. Diese Frucht des Fleisches und die Frucht des Geistes. Und da kannst du auf der einen Spalte sehen, was, wenn du in dieser alten Natur zu stark noch verwurzelt bist oder ihr Raum gibst und was möglich ist, Galater 5, 22, die Frucht des Geistes, womit Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung, diese neunfältige Frucht, wo Liebe die Quelle oder die Wurzel sozusagen ist, die Motivation sein muss und sie von Selbstbeherrschung umrandet ist. Das steht nicht umsonst in dieser Reihenfolge im Wort Gottes so da, ihr Lieben. Ja? Und dann kannst du dich mal checken. Das sind Charaktereigenschaften, die hier stehen. Das ist eine Frucht, das ist vieles, was da drin steckt. Wie läuft denn mein Alltag? Ist es geprägt von dieser Frucht schon ganz stark? Oder ist noch zu viel von der alten Natur in meinem Leben zu finden? Das könnt ihr euch dann mitnehmen. Bitte das Lobpreisteam schon mal nach vorne. Und ich bitte euch jetzt diese Zeit noch zu nutzen, diese Minuten jetzt noch zu nutzen, den Heiligen Geist noch mal zu dir reden zu lassen, dir das aufzeigen zu lassen, wo du stehst. Und das ist gut, das ist hilfreich, das ist wunderbar, wenn er uns zeigt, was Veränderung braucht. Und es ist gut, das zu feiern, was du schon erreicht hast. Super. Ja? Aber bleib dabei nicht stehen, sondern gib ihm auch Antwort und sag, Herr, okay, ich will auch den nächsten Schritt jetzt weitergehen. Ich will diese Veränderung. Egal, was es kostet, und ich weiß, du wirst mich nicht überfordern. Hast du noch nie und wirst du auch nicht. Halleluja. Vielleicht musst du dich ganz neu oder zum ersten Mal dafür entscheiden, dass du dir und Jesus sagst, Jesus, ich will in allen Bereichen, in allem, was mich ausmacht, auch in dem, was du vielleicht in der Vergangenheit Gott vorenthalten hast, auch diesen Bereich, da wird er zu dir sprechen, dass du sagst, auch da will ich nicht länger so bleiben, wie ich bin. Ich will Veränderung. Amen. Amen.